Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist ein Zusammenprall der Kulturen und Geschlechter, ein Clash of Civilizations, der da 1904 auf die Bühne kam. Puccinis Madame Butterfly ist ein kultureller Kniefall. Amerikanischer Marineoffizier trifft auf japanische Geisha. Der Osten wird gebeugt, auch musikalisch. Gleich mehr dazu an dritter Stelle. Das internationale Literaturfestival am Haus der Kulturen der Welt in Berlin interessiert uns auch. Und zu all dem lädt sie bei Kultur heute Michael Köhler ein. Willkommen. Das Drama To a Land Unknown über zwei palästinensische Cousins auf dem Weg nach Deutschland, das ist auf dem Filmfest München heute als beste Co-Produktion ausgezeichnet worden. Publikumspreis unter den deutschen Beiträgen erhielt die deutsch-slowakische Produktion Führer und Verführer von Joachim Lang über Josef Goebbels, Propagandaminister im NS-Staat. Bekannt ist das Filmfest für seine deutschen Produktionen, die da gezeigt werden. Immerhin über 150 Filme sind das. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland war beim Filmfest in München, das sich selber gern Filmfest der Herzen nennt. Und das hat mit einer Doppelspitze das Filmfest eine neue Leitung bekommen. Ich habe Rüdiger Suchsland gefragt, wie machen die das? Was haben sie verändert?
Ich glaube, dass die beiden neuen Leiter, Julia Weigel, Christoph Gröner, dass die schon ein paar Sachen richtig gemacht haben am Anfang. Ihnen ist klar, dass das Münchner Filmfest eben auch ein Fest ist. Und dieses zweite Wort ist wichtig. Das heißt, man hat sich darum gekümmert, dass sich die Leute wohlfühlen an dem Ort München, dass es genug Empfänger gibt, dass das alles so ein bisschen angenehmer ist. Man hat tatsächlich eine Party aus der Frühzeit des Filmfests, eine Woche, die einmal dann eben währenddessen stattfindet, die hat man wiederbelebt. Die Independent Party. Man merkt den guten Willen. Man merkt auch, dass Filme, die Zahl der Filme reduziert werden. Und es führt zu so einer Konzentration, dass die Menschen nicht irgendwas sehen, sondern bestimmte Filme und vielleicht sogar dieselben und dann drüber reden können. Was die neue Leitung natürlich nicht verändern kann, das ist, dass sie die deutschen Filme, die so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von München sind, dass sie die besser machen. Die Filme sind, wie sie sind. Und die deutschen Filme, die in München laufen, das sind halt auch die Filme, die es nicht auf die Berlinale geschafft haben. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht, weil sie auch zu gut sind für die Berlinale. Aber in jedem Fall würde man erstmal erwarten, dass die wichtigsten deutschen Filme in Berlin laufen, wenn schon nicht im Ausland. Und der Rest läuft dann in München. Man muss einfach ein bisschen besser kuratieren noch und die Filme vielleicht ein bisschen strenger auswählen, weil auch in den letzten Jahren nicht alle dieser Filme richtig gut waren.
Ich lese von einer Ensemblekomödie 2:1, prominent besetzt, ein deutsch-deutsches Filmstück. Lassen Sie uns über Filmkunst reden. Was sind das für Filme, zum Beispiel auch diesen von mir gerade genannte Komödie?
Er ist eine Komödie und eine gute Komödie, aber es ist auch ein Film für das breite Publikum. Das heißt, es ist vielleicht nicht das, was man im engeren Sinn unter Filmkunst versteht, will es auch gar nicht sein, sondern dieser Eröffnungsfilm des Filmfests, gedreht von der früheren Schauspielerin Nadja Brunkhorst mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Das ist eine Ostkomödie, kann man deswegen sagen, weil sie in den letzten Tagen der DDR spielt. Und uns so ein bisschen zurückreisen lässt in die Wendezeit. Nicht ganz wie bei Wolfgang Becker mit Goodbye Lenin, sondern es geht schon um eine illusionslose Post-DDR. Es ist ein weiterer dieser Filme, der so ein bisschen versucht, auch Deutsche, Ost und West zusammenzuführen. Das kann nicht schaden. Und überhaupt glaube ich, dass es so ein Leitmotiv ist, dass viele Filme, die wir hier gesehen haben, verschiedene Perspektiven einnehmen und versuchen, diese Perspektiven miteinander zu verbinden. Mindestens kreuzen die sich, manchmal gibt es einen richtigen Clash und manchmal gibt es neues Verständnis füreinander.
Ich lese auch einen Peter Weiß-Film, das ist ja schwerer Stoff, der da verfilmt worden ist.
Genau, das ist ein ganz toller Film, der hat heute Premiere. Das ist sicherlich auch auf eine andere Weise eine Ausnahme. Also die Ermittlung von Peter Weiß ist ein Theaterstück, dokumentarisches Theater in der Tradition von Bertolt Brecht, geschrieben in den 60ern und zwar unter dem Eindruck des ersten Auschwitz-Prozesses in Frankfurt. Dieser Prozess war extrem wichtig für die nicht mehr ganz junge Bundesrepublik und so als Vorgeschichte auch von 68. Und Peter Weiß hat diese vielen Monate verdichtet. verdichtet zu einem 4-stündigen Theaterstück. Das ist schon 2-mal verfilmt worden, das ist auch etliche Male am Theater aufgeführt worden. Und das R.P. Kahl, ein noch von Heiner Müller geschulter, auch ehemaliger Schauspieler, der jetzt längst Filme macht, lange Zeit sehr unabhängige Filme, dass der jetzt einen Film gemacht hat mit Arte, mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem großen Verleih, das ist für ihn ein interessanter Schritt und das geht sehr, sehr gut auf. Und das ganz Erstaunliche ist, dass das ein nicht nur sehr starker Film ist, sondern auch ein Film, der immer noch etwas Neues zu erzählen hat und bei dem die Bilder, die stärksten Bilder, die sind, die im Kopf entstehen. Dann laufen aber auch Filme von Nachwuchsleuten, ihre ersten und ihre zweiten Filme. Und da fand ich schon interessant, dass diese Filme ziemlich oft im Ausland spielen. Fast als wollte man Deutschland entfliehen in den Urlaub. Wir haben einen Film, der spielt auf Lanzarote. Wir haben einen Film, der spielt auf Fuerteventura, also auch auf diesen touristischen Plätzen. Diese Tatsache, dass junge deutsche Filmemacher erstmal einen Umweg gehen und gewissermaßen Deutschland über einen Ort außen erzählen, den fand ich in diesem Fall ziemlich auffällig.
Sie haben mir erzählt, dass es noch einen österreichischen Film gibt, der sich ein cäsareisches Motto zu eigen macht. Was ist das? Auch eine Komödie?
Ja, auch eine Komödie. Veni, vidi, vici. Also ich kam, sah, siegte. Und das Interessante ist so, wenn man einen österreichischen Film sieht, wie diesen, auch von einem Regiepaar übrigens gedreht, dann ist das ein absolutes Fremdheitserlebnis, wenn man das mit den deutschen Filmen vergleicht, weil der Ton so anders ist. Und es liegt eben nicht an der Sprache, sondern es liegt am Blick auf die Dinge, auf die Welt, auf das Leben, an der Herangehensweise der Regisseure. Das ist ein Film, der beschäftigt sich auch nicht mit Menschen in Urlaub, nicht mit irgendwie Leidenden oder Entrechteten, Erniedrigten, sondern mit Reichen, mit Superreichen. Die machen, was sie wollen und was Superreichen oftmals so machen. Sie geben nicht nur Geld aus für schlimme, geschmacklose Dinge, sondern sie töten auch Menschen, wenn sie dazu Lust haben. In diesem Fall geht der Papa auf die Jagd, erschießt irgendwelche Radfahrer oder Jogger oder wem gerade da so vor die Flinte kommt. Dann kommt er wieder nach Haus und isst ein Frühstücksei und ist nett zu seinen Kindern. Und das Ganze ist geschildert mit dem nötigen Würde vor den Menschen, denen da was passiert, mit der Achtung vor dem Ernst der Sache und trotzdem ist es lustig, trotzdem ist es sarkastisch. Das ist eben dieser österreichische Blick auf die niederen Seiten des Lebens, der hier in der Komödienform ganz toll und sehr ungewöhnlich. Auch ungewöhnlich, wenn man das jetzt so mit Leuten wie zum Beispiel Haneke vergleicht, also anderen österreichischen Filmemachern. Ulrich Seidel, immerhin auch ein sehr guter Regisseur, hat das Ganze produziert und der Film kommt auch in Deutschland ins Kino und da kann man sich jetzt schon drauf freuen, weil man da ein bisschen die Wahrheit der Dinge in einer lustigen Form dargeboten bekommt und etwas weniger vielleicht Kino als Weltflucht, was ich nicht in allen, aber so in dem einen oder anderen deutschen Film aus der deutschen Reihe dann schon gesehen habe.
Sagt Rüdiger Suchsland. Er war beim Filmfest in München. Das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen, so heißt die, verleihen seit 15 Jahren einen Literaturpreis, den Internationalen Literaturpreis. Und sie zeichnen ein herausragendes Werk der internationalen Gegenwartsliteratur aus. Schriftsteller, aber eben auch die notwendigen Übersetzer werden hier gemeinsam gewürdigt. Die Dotierung gilt für beide, Verfasser und Übersetzer. Dritter im Boot gewissermaßen ist der Leser. Man möchte hinzufügen, der Fluss als Medium von Janse. Wer es an der Spree geschafft hat, sagt uns jetzt Corinne Orlowski. Erstes Wort hat aber die Sprache selber.
Bonsoir, boa tarde, buonasera, jo estet, dobre vecher, salam, ereftov, kuaften, hivailta.
Auf der Welt gibt es mehr als 7000 Sprachen. Ein Glück, dass man sie übersetzen kann und damit ermöglicht, Literatur zu lesen, die sonst nur einem bestimmten Kulturkreis zugänglich ist. Der Internationale Literaturpreis möchte dies würdigen, bekräftigt Jurymitglied Zia Rinne.
Vielleicht, so könnte man meinen, sind es nicht nur die Bücher, die übersetzt werden, sondern auch die Lesenden, die während der Lektüre in jeweils neue Welten übersetzen oder durch die Literatur gleichsam übersetzt werden in immer neue Werke, Welten und Themen.
In diesem Jahr wurden 132 Bücher aus 29 Sprachen eingereicht. 6 standen auf der Shortlist. Gewonnen hat ein Roman, der hierzulande noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Geschrieben von einem Autor, der die meisten auch unbekannt sein dürfte. Gewonnen hat Meine Katze Jugoslawien von Päivi Statovci, aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster.
Ein Titel, der so ernsthaft wie skurril, so leichtfüßig wie komplex so persönlich wie universell ist.
Meine Katze Jugoslawien erzählt von Emine und ihrem Sohn Bekim, der in einer schwulen Bar eine sprechende Katze kennenlernt, die ihn zwar erniedrigt, aber auch antreibt, sich der Vergangenheit und den Traumata seiner Familie im Kosovo zu stellen. Es ist ein Buch, das mit Elementen der Fabel und des Surrealen, ja sogar Comichaften spielt. Statovcis Debütroman, der im Original bereits vor 10 Jahren erschienen ist. Jurymitglied Asal Dadan begründet die Auswahl folgendermaßen.
Statovcis traut sich, seine LeserInnen zu verunsichern, indem er mit den Konventionen des autofiktionalen Migrationsromans bricht. Denn eine der drängenden Fragen der Gegenwartsliteratur ist, wie wird AutorInnen mit Fluchtgeschichte, die sich zwischen einem Hier und einem Dort befinden und damit auch in unterschiedlichen Sprach- und Literaturwelten leben, erlaubt und ermöglicht, ihre Geschichten zu erzählen?
Paitin Statovci ist im Alter von 2 Jahren mit seinen albanischen Eltern aus dem Kosovo nach Finnland gekommen und erzählt bei der Preisverleihung von der Wut, die ihn zum Schreiben des Romans motiviert hat.
Das Buch, das heute ausgezeichnet wird, ist eine Ehrerbietung an die Unterdrückten. Ich hoffe, es gibt dem Leser die Erlaubnis, sich vom ganzen Gewicht der Welt niederdrücken zu lassen. Du wirst wieder auf die Beine kommen, wenn du stark genug bist. Und wenn nicht, ist das auch okay.
Ebenfalls geehrt wird die Übersetzung von Stefan Moster aus dem Finnischen.
So angesichts der Verrohung der Diskurse in unserer Gesellschaft, denke ich manchmal, man müsste auch junge Menschen schon die Erfahrung ermöglichen, zu übersetzen, in der Schule zum Beispiel. Und zwar einfach deswegen, weil das Übersetzen Arbeit am Verstehen ist. Das Verstehen auch heißt, Differenz aushalten zu müssen oder zum Beispiel zu akzeptieren, dass jemand etwas anders sagt, als man es selbst sagen würde.
Der Internationale Literaturpreis stand zuletzt in der Kritik. 2 ehemalige Jurymitglieder hatten Mitte Mai den Vorwurf erhoben, die Auszeichnung sei im letzten Jahr nicht aus literarischen Kriterien erfolgt, sondern aus identitätspolitischen. Das HKW hatte dies zurückgewiesen. Aussage steht nun gegen Aussage. Der Eklat aber wurde bei der Preisverleihung nicht erwähnt. Dabei hätte es einiger Worte bedurft. Die Jury ist in diesem Jahr dieselbe. Nur 2 Mitglieder wurden ausgetauscht, eben jene, die Kritik geäußert hatten. Stattdessen sprach der Direktor des HKW Bonaventure Ndikung über die Übersetzung als Verwandlung, Sprache als Brücke und Sauerstoff und
Wir im HKW sind schon vor einiger Zeit zu der Erkenntnis gekommen, dass Fußball, das Dribbling, das Etablieren eines Narrativs, in diesem Falle ein lyrisches, wie man den Ball von der Abwehr über das Mittelfeld bis zum Stürmer bekommt, der dann möglicherweise ein Tor erzielt, dass das eigentlich Literatur ist.
Doch die Literatur sitzt an diesem Abend auf der Auswechselbank. Während auf der größten Fanzone des Landes direkt um die Ecke und beim Public Viewing vom HKW die deutschen Fußballfans bibbern, findet in einem kleinen, dunklen, nicht mal halbvollen Saal die Preisverleihung statt. Eine glanzvolle Feier mit guter Stimmung, wie es einem internationalen Literaturpreis würdig gewesen wäre, war das nicht.
Sagt Corinne Orlowski. Von der Literaturbühne in Berlin zur Singbühne nach Frankreich. Eine Koproduktion mit der Oper in Lyon, der Komischen Oper Berlin, dem Théâtre de la Vie Luxembourg, die kam beim Festival im südfranzösischen Aix-en-Provence heraus, nämlich Giacomo Puccinis Madame Butterfly, ein Repertoirestück unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni in der Regie von Andrea Breth, einer bedeutenden Theaterregisseurin. Im 100. Todesjahr von Puccini wurde also diese japanische Tragödie aufgeführt. Westlicher und fernöstlicher Lebensstil prallen da aufeinander. Westliche Fehler- und Schuldkultur auf östliche Scham- und Sühnekultur. Regisseurin Andrea Breth sagte im Vorfeld der Produktion, das Japanische müsse durchaus bleiben bei ihrer Inszenierung. Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, war das so?
Ja. Das Japanische ist geblieben, es ist auch das Amerikanische geblieben und es sind alle Klischees, die in diesem Stück drin sind und die das Stück heute auch für viele problematisch machten, nicht nur abgebildet, sondern verstärkt worden, diese Inszenierung.
Wie hat der Dirigent Daniele Rustioni das in diesem Jahr 2024 angefasst?
Also Rustioni ist gerade für dieses italienische Fach wirklich eine sichere Bank, wie man so schön sagt. Das ist ein Zugriff mit Schmackes, buchstäblich, mit großen Bögen, die er schafft, mit viel Kraft, mit viel Lautstärke auch durchaus, wo das sinnvoll ist. Ab und zu hört man ihn selber auch, weil er ist ja sehr enthusiastisch, nicht nur was den Dirigierstil betrifft, sondern gelegentlich ja singt oder keucht er auch mal mit. Das ist gerade am Schluss dann ein bisschen irritierend, wenn eigentlich Butterfly stirbt und der Dirigent nicht stirbt, sondern das Ganze eben auch noch mit begleitet, buchstäblich. Aber Spaß beiseite, das ist ein klares, ein gutes Dirigat und ist das Pfund des Abends eigentlich mit dem Orchester der Oper Lyon, das das spielt, die das auch wirklich absolut gut können.
Bevor wir uns den Solisten und dem Ensemble widmen, noch eine Frage zur Inszenierung. Andrea Breth, die große, empfindsame, melancholische, die für deutsche Klassiker und die großen dramatischen Stoffe bekannt ist, am Burgtheater lange inszeniert hat. Wie inszeniert sie dieses Stück über eine, ja, am Ende dann doch verarmte und auch verachtete Frau?
Ich habe deswegen in meiner ersten Antwort mich sehr kurz gehalten, weil ich jetzt nochmal etwas ausführlicher sagen möchte, dass das wirklich eine, finde ich, unmögliche und unsägliche Arbeit ist von ihr. Mit diesem Ausstellen der Klischees. Also wir haben wirklich, wir haben einen Raum mit so Streben, in den wir hineinschauen und dort drin passiert sehr wenig. Die Personenführung ist sehr ruhig, sehr gediegen und es kommen die amerikanischen Klischees bei der Personenführung, also beim Auftreten des schlechten Amerikaners, Pinkerton buchstäblich zum Tragen, aber auch eben die japanischen. Das ist hier so, dass öfters Figuren mit Masken, so ein bisschen an Nottheater erinnert das, auftauchen, die dann mal bedrohlich ganz langsam von links oder von rechts die Szenerie beobachten.
Madame Butterfly trägt auch ein Kimono, ne?
Die trägt auch ein Kimono. Es gibt vorne eine Art Laufband, so ein rundes Laufband, auf dem dann auch einzelne Figuren aus dem japanischen Raum oder dem asiatischen Raum einfach vorbeigefahren werden. Und das Ganze ist auf der einen Seite total träge anzugucken, weil eben alles so verlangsamt wird. Auf der anderen Seite gibt es überhaupt keine Positionierung zur Problematik des Stücks, was eben gerade eben was diese Klischees betrifft. Die könnte man ja auch mal ironisch oder auf eine andere Art und Weise vielleicht brechen. Und natürlich ist die Frau 1:1 das arme, arme Opfer. Das wird alles wirklich by the book erzählt. Das fand ich wirklich eine große Enttäuschung.
Lassen Sie uns über die Solistin reden. Alle Augen und Ohren richten sich natürlich auf Madame Butterfly Chuchosan, gesungen von einer ja in jeder Hinsicht ausgezeichneten albanischen Sopranistin Ermonella Jaho. Wie hat sie die Rolle gestaltet?
Hören wir doch mal kurz, wie sie das gemacht hat, und dann sage ich sofort was dazu. Das ist schon laut und kraftvoll, das macht sie schon sehr gut, diese Ausbrüche. Es gibt auch an den feinen Stellen wirklich das Schattige, was in ihrer Stimme ist. Sie hat diese Partie eben sehr, sehr oft gesungen. Das hört man ihr durchaus auch an. Ich würde schon sagen, überwiegend im positiven Sinne, aber es gibt so ein paar Momente, wo man denkt, naja, also so richtig frisch und zerbrechlich ist es dann doch nicht durchgehend, wo es sein sollte. Also es ist fast ein bisschen zu routiniert für meinen Geschmack. Umjubelt ist sie auf jeden Fall von allen gewesen. Und ich muss sagen, wenn ich auf das andere Ensemble schaue, gerade bei den Männern, die sind erstaunlich schwach besetzt. Der Pinkerton von Adam Smith etwa, das ist nicht nur eine Klischeefigur szenisch, sondern das ist vokal auch, ja, sozusagen der, Entschuldigung, schlechte Amerikaner. Das ist einfach nicht gut gesungen. Er hat überhaupt nicht das Material, um diese Partie zu erfüllen. Also insgesamt wirklich ein ganz seltsamer, durchwachsener Abend in diesem wunderbaren Teatro de l'Arche Vaché. Ich hatte noch die kleine Situation, was aber nicht auf meine Kritik eigentlich jetzt Einfluss haben sollte und ich glaube auch nicht hat, dass ich eine Taube über mir hatte, die meine Abendkleidung, vorsichtig gesagt, weiß gefärbt hat. Also ich bin zwar nicht asiatisch aus dieser Aufführung gekommen, aber zumindest verschmutzt.
Das Ganze jedenfalls hat stattgefunden zu abendlicher Stunde in Südfrankreich. Bestimmt doch eine ausgelassene Atmosphäre, oder?
Ja, das Publikum ist da grundsätzlich sehr, sehr erfreut. Frankreich hat ja gestern nun auch gewonnen. Das mag sicherlich auch noch dazu geführt haben, dass es großen Jubel gab. Allerdings sehr verhalten für die Regie. Da hat man schon gemerkt, dass die hier auch deutlich unterscheiden können. Wobei, wie gesagt, für das Sängerensemble war mir der Applaus ein bisschen zu positiv. Ich erwarte mir eigentlich da in Aix normalerweise mehr und normalerweise bekommt man da auch mehr.
Sagt Jörn Florian Fuchs, Puccinis Madame Butterfly hat er gesehen in Aix-en-Provence. Wir kommen zur bildenden Kunst. Die hyperrealistischen, lebensechten, menschengroßen Figuren aus Glasfaser verstärktem Polyesterharz, etwa von Frauen am vollen Einkaufswagen mit Zigarette im Mund und Lockenwinklern, die Supermarkt Lady, die sind nicht nur ein Kommentar der Pop-Art auf die Konsumwelt. Sie sind auch erschreckend, weil in ihnen Leben und Tod, Subsistenz und Existenz zugleich aufscheinen. Duane Hanson, der amerikanische Bildhauer, hat sowas in den 60er Jahren gemacht. 1970 kaufte der Sammler Peter Ludwig das an, ein Kernstück der Pop-Art. Unweit von Den Haag ist das Vorlinden-Museum, das der Rotterdamer Hafenmagnat Jupp van Kaldenburg 2016 für seine Kunstsammlung bauen ließ. Da kann man den australischen Bildhauer Rom Muick sehen, der sowas ganz Ähnliches macht. Nur, dass man noch viel mehr erschreckt. Seine Maßstäbe sind andere. Es sind Schrumpf- oder Riesenmenschen aus Fiberglas und Harz. Zur Eröffnung des Museums konnte er das Couple Under an Umbrella präsentieren, dort inzwischen einer der Publikumslieblinge des Vorlinden-Museums. Ein riesiges älteres Ehepaar, das in Badesachen unter einem Sonnenschirm sitzt, doppelt so groß wie echte Menschen, aber lebensecht eben dargestellt, mit Sonnenbrandfalten und geplatzten Äderchen in der Haut. Die bislang größte Ron Muick-Retrospektive sah für uns Kerstin Schweighöfer.
Es liegt im ersten Ausstellungssaal auf dem Boden, gleich neben dem Eingang. Ein kleines Bündel aus Wolldecken, rosa und hellblau. Völlig klar, so werden Neugeborene eingepackt. Wer sich dann aber neugierig über das Bündel beugt und hineinguckt, schreckt zurück. Manche mit leichtem Entsetzen. Denn was da in Babydecken eingepackt auf dem Boden liegt, ist ein Mann um die 50 in Fötushaltung, zusammengeschrumpft auf die Größe eines Säuglings, mit Stoppelbart und behaarten, vor der Brust übereinander gelegten Händen. Mann in Decken heißt diese Arbeit von Ron Muick aus der Kollektion des Museums Vorlinden in Wassenaar bei Den Haag. Wie alle Plastiken des australischen Künstlers ist auch diese aus dem Jahr 2000 täuschend lebensecht dargestellt. Jede Falte, jede Pore.
Ron Muick's Werk ist lebensecht, maar nooit levensgroot.
Lebensecht, aber nie lebensgroß, betont Kuratorin Barbara Boss.
We zien wat hij constant speelt met dat spel met schaal.
Ron Muick spielt ständig mit dem Maßstab und damit auch mit unseren Sehgewohnheiten. Das ist charakteristisch für sein Œuvre. Durch die Veränderung des Maßstabs holt er ganz banale Dinge oder Menschen aus ihrem Kontext und verfremdet sie. Man erkennt sie sofort, eben weil er sie so hyperrealistisch darstellt. Man sieht aber auch sofort, dass da etwas nicht stimmt. Diese Kombination macht die Faszination und auch die Anziehungskraft seiner Skulpturen aus. Mal fallen sie zu klein aus, mal viel zu groß. So wie der Wild Man, der wilde Mann, zwei Säle weiter aus der schottischen Nationalgalerie. Trauen Sie sich ruhig näher ran, ruft Museumsdirektorin Susanne Schwarz. Denn hier erschreckt so manch einer schon beim Betreten des Saals. Dort sitzt ein fast 3 Meter großer Riese auf einem Schemel, völlig nackt, mit schwarzer Zottelmähne. Ihm scheint es nicht viel anders zu ergehen als seinen Betrachtern. Angespannt und verkrampft hält er sich am Schemelrand fest, in den Augen die blanke Angst. Bislang hat Muick 48 Plastiken geschaffen, ein relativ schmales Œuvre. Was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass die Herstellung der Werke aus Fiberglas und Silikon extrem zeitraubend und aufwendig ist. Zum anderen liegt es daran, dass der inzwischen 66 Jahre alte Bildhauer ein Quereinsteiger ist. Erst mit 40 wurde er Künstler. Zuvor arbeitete Muick in der Filmindustrie als Puppenmacher für die Sesamstraße und die Muppet Show. Seine Schwiegermutter war die bekannte portugiesische Malerin Paula Rego. 1996 bat sie ihn für eine Ausstellung ihrer Arbeiten in London um eine Pinocchio-Plastik. Die Ausstellung wurde auch von Charles Saatchi besucht. Und der einflussreiche Sammler war von Muicks Pinocchio so angetan, dass er 3 weitere Plastiken bei ihm bestellte. So begann vor 25 Jahren der Blitzstart von Muicks Karriere. Selbst soll der zurückgezogen lebende scheue Künstler einmal gesagt haben, ich gestalte das Äußere perfekt, um das Innere zu zeigen. Das Hyperrealistische ist also nicht sein Ziel, sondern vielmehr ein Werkzeug, um Gefühle und Gemütszustände wiederzugeben, so Direktorin Swartz.
Es ist ein Mittel, um irgendwo zu kommen, in Platz von einem Doel.
Inzwischen allerdings hat Newegg neue Mittel gefunden, weg vom Hyperrealistischen hin zum Skulpturalen und Universellen. Davon zeugen zwei neuere Arbeiten der Retrospektive. Eine Landschaft aus 100 weißen Schädeln, die sich, an Tod und Vergänglichkeit erinnernd, wie eine Landschaft im größten Saal auftürmen. Ein jeder Schädel 60 Kilo schwer und einen Meter hoch und breit. Und dann die drei riesigen, 2023 entstandenen Hunde. Geduckt und in Angriffsstellung scheinen sie den Museumsbesuchern aufzulauern. Gut 3 Meter hoch, schwarz und glatt, ganz ohne Fell oder Krallen. Unheimliche, aus dunklem Material gegossene Skulpturen. Höllenhunde, die weniger einen Hund verkörpern als ein Gefühl. Das der Angst. Vielleicht auch die der Höllenhunde. Ebenfalls eine faszinierende, unter die Haut gehende Arbeit.
Sagt Kerstin Schweighöfer über die Ron Murick Retrospektive im Vorlinden Museum. In den Kulturmeldungen geht es heute um die umfangreiche Privatsammlung von Kaspar König. Nicole Strecker erklärt uns mehr.
Ja, vor gut einem halben Jahr hat der langjährige Direktor des Kölner Museum Ludwig seiner früheren Arbeitsstätte einen Teil seiner privaten Kunstsammlung geschenkt. Wie der Kölner Stadtanzeiger heute schreibt, habe er da schon angekündigt, mit Köln künftig so wenig wie möglich zu tun haben zu wollen. So muss es nun wohl Hassliebe sein, meint der Stadtanzeiger, wenn König rund 400 weitere Werke ausgerechnet in Köln versteigern lassen will. Darunter wertvolle Arbeiten von Künstlern wie Sigmar Polke, Maria Lasnik und On Cavara. Ab September wird die Kaspar König Collection His Private Choice in einer Ausstellung im Auktionshaus Van Ham präsentiert. Und jetzt mit Rap gegen den Rassemblement National.
Jordan, du bist tot. Fuck le RN. Wir sind Frankreich, nicht diese Bastarde. Kommen die Faschos durch, gehe ich mit einem großen Kaliber raus.
Ja, in Frankreich haben 20 Rapper gemeinsam diesen Protestsong veröffentlicht. Allerdings strotzt der vor Verschwörungsmythen und Gewaltandrohungen. Da verschwindet die antirassistische Botschaft dann doch hinter den allzu großen Gangster-Egos. Wo ist eigentlich der Aufstand der gemäßigten Kulturschaffenden, wundert sich heute im Deutschlandfunk der aus Frankreich kommende Musikjournalist Francis Gay.
Also man stellt in der Tat fest, dass die Reaktion seit dem Schock der Europawahl bzw. der Ankündigung der Parlamentswahlen durch Macron in Frankreich, dass die Reaktion der Kulturszene insgesamt sehr mau sind. Aber wirklich erstaunlich stellt man auch noch fest, dass es eher die Fußballer sind, die sich melden. Die Zurückhaltung der Kulturszene gegenüber Le Pen ist nicht wirklich zu verstehen, denn diese Szene profitiert stark davon, dass es all diese Förderstrukturen in der Kulturlandschaft gibt.
Ja, und diese umfassenden Förderstrukturen wird es wohl kaum weiter so geben, wenn der Rassemblement National erstmal Einfluss im Kulturministerium bekommt, so Francis Gay. Jede Zeit hat auch in der Architektur ihren eigenen Ausdruck und die unterschiedlichen Zeitschichten bilden dann erst die Identität einer Stadt. Das sagt die Schweizer Architektin Regula Lüscher. Die Stadtmacherin nennt sie sich selbst. 14 Jahre lang war sie, durchaus auch umstrittene, Senatsbaudirektorin in Berlin. Sie selbst meint, als Schweizerin sei es nicht immer leicht gewesen in der deutschen Architektenszene.
Ich habe das Gefühl, Deutschland ist stärker so ein industrielles Land und die Schweiz ist eher so ein handwerkliches Land. Und da hat man eine andere Beziehung zum Material und zum Bauvorgang.
So Regula Lüscher über schweizerisch-deutsche Kulturschocks und Bauwerke mit Charakter. Morgen in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und in der DLF-Audiothek-App. Und in unserer Sendung Kultur heute werden wir morgen im Gespräch mit Julian Niederrümelin an ein Vierteljahrhundert Bundeskulturpolitik erinnern, genauer gesagt 25 Jahre plus eins. So hieß der Festakt im Bundeskanzleramt gestern Abend, bei dem Bestsellerautor Daniel Kehlmann eine Brandrede hielt und die Kulturpolitik beschwor, die Kunst vor der heranstürmenden Macht der künstlichen Intelligenz zu schützen. heute nachzulesen in der Süddeutschen Zeitung. Datenunternehmen seien gewaltig, wie Leviathane. Noch könne man etwas gegen sie tun, meinte Kehlmann, aber wahrscheinlich nicht mehr lange.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Zwei Themen dort nach dem Labour-Sieg in Großbritannien und die Erwartungen im Iran nach dem Sieg eines Reformers. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe dankt Michael Köhler. Einen guten Abend, ein schönes Wochenende.